Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Hallo, ich bin Tim. Hier ist ganz schön was los. Darf ich vorstellen, das sind die Heldinnen und Helden unserer Sendung heute. Hühner und Hähne. Und hier im Hühnerstall, ja, da herrscht dicke Luft.
In der Luft war schrecklicher Gestank. Gestank. Von Hühnerdreck und Kraftfutter, Kraftfutter.
Den Tieren geht es gar nicht gut. Davon können Sie gleich einige Lieder singen in der neuen Hühneroper, die wir euch heute später vorstellen. Die Vögel, die sind aber nicht die einzigen mit einem großen Auftritt. Ja, das ist Bartur mit seinem Cello. Er spielt sich gerade schon mal ein bisschen warm.
Erstmal bin ich ganz aufgeregt, dass ich jetzt vorspielen muss und dann ist man ein bisschen durcheinander und so.
Kein Grund für Aufregung, denn wir freuen uns ja sehr darauf, dass uns Bartur sein Instrument vorführt. Außerdem bekommt er auch Unterstützung von einem bekannten Cellospieler, der auch noch ein paar gute Tipps hat für alle, die sich auch für das Instrument interessieren. Wir starten aber erst einmal mit ganz anderer Musik. Woran denkt ihr denn bitte schön, wenn ihr diese Klänge hier hört?
Klingt verrückt und trotzdem fröhlich und man könnte dazu gut tanzen und sie ist ein bisschen verspielt.
Ja, verspielt, das bringt uns in die richtige Richtung. Das ist tatsächlich Musik aus einem Computerspiel, komponiert von Filippo Beck-Pecos. Das ist nämlich sein Job, also Musik für Computerspiele zu schaffen. Unsere Kakadu-Reporterin Isabel Auerbach hat ihn zusammen mit Elena in seinem Studio in München besucht. Dort waren die beiden dabei, wie der Komponist gerade über einem sogenannten Prototypen saß, also über der Rohfassung eines Spiels, noch ganz ohne Musik.
Ja, wir haben Prototypen und es ist immer ein bisschen magisch, wenn man den allerersten Prototypen bekommt. Sehr oft ist ja dann totale Stille und man weiß, jetzt muss ich diese Seite zum Leben bringen und das ist jedes Mal ein Traum.
Filippo arbeitet auf den ersten Blick ähnlich wie ein Filmmusiker. Er bekommt stumme, bunte Bilder und die Geschichte des Videospiels geliefert. In seinem Studio in München macht er mit Live-Musikern zusammen Aufnahmen. Auch er selbst spielt Instrumente und füllt die Bilderwelten auch mit seinen eigenen Klängen.
Ich bin, sagen wir, als Gitarrist groß geworden. Ich liebe Gitarre, von der Western-Gitarre bis zum Banjo. Alles, was Saiten zum Zupfen hat. Ich spiele Keyboard natürlich auch im Studio, um die anderen Klänge abzufeuern oder Klavier. Aber mein Hauptinstrument ist die Gitarre.
Doch gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Filmmusikkomponisten und einem Game-Musiker, erklärt Filippo.
Der größte Unterschied ist, dass du nicht weißt, was der Spieler tun wird. Und wenn du für einen Film komponierst, dann siehst du eine Szene und wenn der Schnitt fertig ist, dann ändert sich auch gar nichts mehr. In einem Spiel musst du vorausahnen, was der Spieler tun wird und die Musik so schreiben, dass sie auf den Spieler reagiert. Und das ist der Knackpunkt, was uns auch unterscheidet.
Filippo muss also alle Möglichkeiten in Gedanken durchgehen, für die sich der Spieler entscheiden könnte. Denn die Handlung steht ja noch nicht von vornherein fest. Die beeinflusst der Videospieler selbst. Zum Beispiel, ob der Affe über einen bunten Feld springen soll oder doch einen anderen Weg wählt. Oder welches Versteck sich der japanische Ninja-Kämpfer in dem Action-Strategiespiel Shadow Tactics aussucht.
Das Lied ist gleichzeitig spannend und ruhig. Und man könnte sich vorstellen, dass dort gerade eine Verfolgungsjagd stattfindet.
Ja, hier hatten wir uns ausgesucht, verschiedene Instrumente für diese fünf Hauptdarsteller, sagen wir, im Spiel. Jede Hauptfigur hat ein japanisches Instrument, das ihn darstellt. Zum Beispiel die Geisha ist eine Figur in dem Spiel. Und ihr Instrument ist die Koto-Harfe, ein japanisches traditionelles Instrument, das wir auch hier im Studio aufgenommen haben. Und das war wunderschön.
Die Musik für dieses Spiel wirkt auch ein bisschen düster durch die Trommeln. Bum, 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 die an einen Herzschlag erinnern. Ganz andere Musik hat sich Filippo für ein Actionspiel mit einem sympathischen Fuchs als Hauptfigur ausgedacht, der mit einer Armbrust gegen Monster kämpfen muss. Ein lustiger Truthahn hilft ihm dabei.
Der Fuchs kann auch zaubern, das ist so seine Spezialfähigkeit. Er kann die Jahreszeiten verändern. Jetzt zum Beispiel gibt es einen reißenden Fluss, den er nicht überqueren kann. Und dann aktiviert er seine Jahreszeitenmagie und der Fluss friert zu zum Beispiel.
Das Spiel soll den Musikklang der 90er Jahre vermitteln. Also es gibt viele elektronische Klänge. Keine echten Instrumente, sondern Sounds aus dem Computer. Das Hauptthema wiederholt sich immer wieder, aber auf eine andere Art oder in einer anderen Tonart. Passend zu den unterschiedlichen Spielebenen.
Man muss sich vorstellen, damals, das klang so natürlich. Natürlich klingt es für uns heutzutage so trotzdem ganz, ganz künstlich und also niedrige Klangqualität. Man kann vielleicht als Beispiel nennen, wenn man die Renaissance oder barocke Musik aufnimmt mit den Instrumenten der Zeit. Man sucht sich die Musiker, die richtig in diesem Stil arbeiten können. Man sucht die richtigen Instrumente. Man stimmt sie auch so wie vor 300, 400 Jahren.
Ob spannende, schräge oder lustige Klänge. Immer sorgt der Game-Musiker Filippo Beck-Pecos für eine ganz bestimmte Stimmung und beeinflusst damit die Spieler. Elena hat jetzt Lust bekommen, ein neues Spiel auszuprobieren.
In dem Spiel The Last Tinker sind knallige, schöne, bunte Farben. Es sieht auch sehr fröhlich aus und macht sicher viel Spaß.
Und Game Over. Kakadu-Reporterin Isabel Auerbach hat sich vom Komponisten Filippo Beck-Pecos erklären lassen, wie Musik für Computerspiele entsteht. Nein, 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 ich hab euch nicht vergessen. Jetzt geht es in den Hühnerstall. Der steht auf der Bühne vom Atze Musiktheater in Berlin. Dort wurde die Hühneroper uraufgeführt, also zum allerersten Mal gezeigt. Hühneroper, das war eigentlich erst einmal ein Buch von der Schriftstellerin Hanna Johansen. Darin beschreibt sie aus der Sicht der Vögel, wie das Leben auf einer Hühnerfarm so ist. Nämlich sehr eng, sehr stinkig und oft überhaupt nicht schön. Jetzt erobern die Hühner die Bühne und zeigen, dass sie nicht nur Eier legen und gackern können, sondern auch Gefühle haben und singen, wie uns jetzt Matthias Nöther beweist.
Man sieht 7 Hühner auf der Bühne. Sie singen einen Chor.
Das sind Menschen, die sich als Hühner verkleidet haben.
Und die singen. Es sind allerdings keine Opernsänger, sondern Schauspieler. Das Stück ist trotzdem eine Oper, eine Hühneroper.
In einem großen Hühnerhaus, da kamen sie niemals hinaus. Niemals hinaus, nie hinaus, nie hinaus. In der Luft war schrecklicher Gestank. Ich stank, ich stank, ich stank. Von Hühnerdreck und Kraftfutter, Kraft, 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 Kraftfutter. Und am Boden war ein Gedränge, eine unerträglich große. Jedes Huhn hatte Platz für seine Füße. Aber auch nicht mehr. Einen Zentimeter mehr.
Keine Zentimeter. Also sie sind die ganze Zeit hin und her gelaufen und haben keinen richtigen Platz gehabt und so. Die Federn sind abgefallen und so.
Sie haben auch blutige Stellen und die Krallen waren gebogen und die Federn sind auch rausgefallen und es war sehr stickig drin.
Sie hatten viel zu wenig Platz.
Kein Zweifel, in dem Käfig ist zu wenig Platz. Die Hühner leiden. Davon singen sie.
Also die haben selber gesungen und bei den meisten Theaterstücken haben die ja immer irgendwo Lautsprecher da, wo ein Lied gespielt wurde und die singen das meistens dann irgendwie nur nach oder mit.
Das ist hier nicht der Fall. In der Hühneroper kommt der Gesang nicht aus dem Lautsprecher, sondern live und direkt von der Bühne. Erfunden wurde dieser Gesang von der Komponistin Sinem Altan.
Das fand ich halt ganz schön und ich fand auch schön, dass sie sich bewegt haben und im Chor gesungen haben und dass sie uns zum Schluss mitsingen lassen haben und so.
Die Hühner sind übrigens nicht alle ganz gleich. Es gibt nette und freche, laute und leise, große und natürlich ganz kleine. Das kleine Hühnchen weiß noch vieles nicht, zum Beispiel über das Eierlegen. Die Hühner im Stall machen den ganzen Tag nichts anderes als Eier legen. Das Hühnchen ist fasziniert von den stolzen Berichten der Hühner über diese hohe Kunst.
Komm mit, Hühnchen, ich erklär's dir. So ein Ei zu bauen ist harte Arbeit. Es dauert einen ganzen Tag. Zuerst reißt die Eizelle im Eierstock heran. Dort wächst sie zu einer Dotterkugel. Wenn die Kugel groß genug ist, wandert sie in den Eileiter. Auf dem Weg durch den Eileiter bildet sich eine Haut um die Kugel. Aus Drüsen tropft eiklar das Eiweiß.
Das Hühnchen hört dem musikalischen Fachvortrag über das Eierlegen aufmerksam zu.
Das ist klein und es will immer alles machen, was die Großen machen und auch Eier legen. Und es will auch fliegen, aber dann sagen die Hühner, es kann aber nicht fliegen, weil Hühner nicht fliegen können.
Aber auf dem Hühnerhof wird die Lust der Hühner am Eierlegen schamlos ausgenutzt. Deshalb haben sie auch das Fliegen verlernt. Denn hier sollen die Hühner gar nichts anderes mehr machen als Eier legen. Möglichst viele, möglichst schnell.
Viele Eier legen die dann und dann kriegt er viel mehr Geld.
Der, das ist der Verwalter des Hühnerhofs. In der Hühneroper wird er von einer Frau gespielt.
So, ihr blöden Hühner, nicht im Schlaf. Schlaf ist Zeit.
Abends müssen die Hühner ins Bett, um am nächsten Morgen wieder ihre Eier zu legen, die ihnen dann sofort weggenommen werden. Weshalb aber will der Verwalter die Hühner unbedingt in einem viel zu engen, kleinen und billigen Stall halten? Weswegen will er ihnen nur billiges Futter geben? Ganz einfach, damit er besonders viele Eier und Hühner verkaufen kann.
50 Eier aus der Bodenhaltung für nur 50 Cent. Denken Sie nicht nach, greifen Sie zu.
Wenn Eier billig sein sollen, müssen sie auch billig produziert sein. Obwohl mittlerweile einige Leute lieber ein bisschen bessere Eier von glücklicheren Hühnern kaufen würden, auch wenn diese Eier ein bisschen teurer sind.
Meine Mama kauft immer Bio-Eier, weil sie sagt, dass Tiere nicht in einem engen Stall leben sollen und auch nicht Trockenfutter bekommen sollen, sondern sie sollen frei rumlaufen, sagt meine Mama.
Aber der Verwalter aus der Hühneroper will keine glücklichen Hühner, er will vor allem viele billige Eier. Hühner auf der grünen Wiese, die Würmer aus dem Boden picken? Viel zu aufwendig, viel zu teuer.
Dann werden die Eier ja immer besser, wenn die draußen die legen. Und dann ist das Geschäft ruiniert, weil dann die Leute die nicht mehr kaufen, weil die dann immer teurer werden.
Dem kleinen Hühnchen gefällt das alles nicht. Dann erblickt es durch ein Loch in der Rückwand des Hühnerstalls die grüne Wiese und ist begeistert.
Ich sehe alles! Was soll das heißen? Alles! Alles! Hinter dem Loch! Es ist alles anders! Was soll das heißen? Anders! Nun sag schon, was siehst du?
die sind ja in diesem engen Hühnerstall und dann haben sie ein Loch gefunden und da ist Hühnchen dann raus in die Freiheit. Da hat er gesagt, das ist alles grün. Dann haben ihn die anderen Hühner nicht geglaubt, dass da alles grün ist. Dann haben sie selbst geguckt und dann hat der Verwalter sie wieder eingesperrt und das Loch zugemacht. Nur noch Hühnchen war draußen und dann haben sie versucht, das Loch wieder aufzumachen. Das haben sie hingekriegt.
Irgendwann kommt es zur Revolution auf dem Hühnerhof. Die Hühner wollen ihre Eier nicht mehr dem Verwalter geben, damit er sie billig verkaufen kann.
Sie wollen halt frei rumlaufen und also Würmer picken und sowas.
Doch die Hühner wollen keine Macht, sie wollen einen Kompromiss.
Da haben die Hühner mit dem Bauern was abgemacht, dass der Bauer jede Woche 6 Eier kriegt und die Hühner behalten eins, dass sie ausbrüten können und dann ein Hühnchen kriegen können.
Dazu stellt der Verwalter seinen Hühnern zukünftig 2 Hähne zur Verfügung und das Hühnchen kann nun endlich auf der grünen Wiese seine Flugübungen machen.
Der Besitzer hat den Hühnern versprochen, dass sie draußen bleiben durften.
Die Hühneroper endet damit, dass das Hühnchen als erstes Huhn im Hühnerstall das Fliegen lernt, unter dem Beifall der anderen. Und natürlich, wie immer in einer Oper, mit Musik.
Die Hühneroper ist das nächste Mal am 25. Januar im Atze Musiktheater in Berlin zu sehen. Und dann gibt es noch bis zum Sommer viele weitere Termine. Matthias Noether hat sich für den Kakadu eine Aufführung angesehen. Jetzt feiern wir hier das Instrument des Jahres. Das wurde vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein gekürt. Und es ist das Cello. Die Musikauskennerinnen und Musikauskenner finden nämlich, dass das Cello viel zu selten im Mittelpunkt steht. Dabei sei sein Klang unverwechselbar, sagen sie, und es ließe sich kaum aus einem Orchester wegdenken. Deshalb richten wir jetzt hier auch alle Mikrofone auf das Streichinstrument. Meine Kakadu-Kollegin Ulrike Jährling hat 2 Cellospieler getroffen. Einen, der das Instrument gerade erst lernt, und einen, der ganz berühmt ist, weil er so toll Cello spielen kann.
Ein Weltklasse-Musiker spielt Weltklasse-Musik. Wenn Daniel Müller-Schott die Saiten seines Cellos streicht, dann ist er seinem Instrument ganz nahe.
Das ist wirklich wie ein Teil von einem selbst, wenn man dieses Instrument umarmt, wenn man diese dunkle Klangfarbe hört, auch die Vibrationen richtig spürt, das geht durch den ganzen Körper.
Eigentlich spüre ich nichts. Außer dass meine Hand ein bisschen vibriert.
Darf ich vorstellen, Bartur, auch ein Musikus, noch ein ganz kleiner.
Mein Bruder spielt Geige. Ich wollte gerne auch ein Instrument spielen. Und das war das Cello.
Bartur steckt sozusagen noch in den Kinderschuhen mit seinem Instrument. So umarmen wie Daniel Müller-Schott kann er es noch nicht. Bartur ist mit seinen 7 Jahren ja auch kaum größer als sein Cello. Aber was er ihm für Töne entlocken will, das weiß er schon sehr genau. Davon schwärmt ja auch Daniel Müller-Schott.
Das Cello ist natürlich zu ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen fähig. Das ist das, was mich einfach immer aufs Neue fasziniert.
Wild. Sanft auch. Man kann dann auch darauf schnell und langsam spielen.
Unbedingt. Wie immer gilt natürlich, aller Anfang ist schwer und bei einem Streichinstrument ganz besonders. Daran erinnert sich auch der berühmte Daniel Müller-Schott noch sehr genau.
Und damals habe ich natürlich noch gar nicht daran gedacht, dass das mal mein Beruf werden könnte. die ersten Jahre, ja, da hat man ziemlich viel Geduld gebraucht, um dann eben auch einen schönen Klang zu erzeugen. Am Klavier kann man sich ja sofort hinsetzen und hat wenigstens einen schönen Ton.
Am Cello muss man diesen schönen Ton erstmal suchen. Die eine Hand greift auf den Saiten, die andere führt den Bogen und das Ohr kontrolliert. Ach ja, und bevor es losgeht mit der Musik, muss erstmal gestimmt werden. Und dann kommt immer noch nicht die richtige Musik, sondern
ein paar Übungen, die mein Lehrer ausgedacht hat. Und das soll ich ganz oft spielen. Muss ich dann auch schnell können und so. Die Übung ist gut für meine Finger.
Das ist echtes Training, fast wie beim Sport. Die Freude am Cello-Lernen soll dabei natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Wie übt man denn am besten, frage ich den Berufsmusiker Daniel Müller-Schott.
Also man muss sich, glaube ich, jeden Tag kleine Ziele setzen. Vielleicht sich ein Lied oder ein kleines Stück vornehmen. Und wenn man das dann geschafft hat, das ist schon ein wunderbares Gefühl.
Weil ich auch so eine schöne Stücke aufkriege.
Da sind sich der große und der kleine Musiker ja einig. Nur, dass der kleine Musiker für so einen schönen, schweren Vivaldi natürlich ganz schön schuften muss.
Also erstmal übe ich die Stellen, die ich noch nicht so richtig kann, und dann übe ich alles.
Was auch sehr viel Freude macht, gerade am Anfang, ist das gemeinsame Musizieren. Also dass man sich mit Freunden trifft, die auch ein Instrument spielen. Und wenn man das dann gemeinsam erforscht, sind das ganz wunderbare Glücksmomente.
Ich spiele dann mit meinem Lehrer zusammen, weil es dann auch schöner klingt.
Zweifellos. Und sogar eine Tonleiter, die ja manchmal langweilig sein kann, wird zu richtig schöner Musik, wenn man sie mit seinem Cellolehrer im Kanon spielt. Der eine also hinter dem anderen, ohne Einholen, versteht sich.
Mit dem Klavier spiele ich dann manchmal auch.
Wenn es nämlich an die ersten kleinen Auftritte geht, erzählt mir Bartur. Da kommt allerdings auch manchmal heftiges Herzklopfen dazu.
Erstmal bin ich ganz aufgeregt, dass ich jetzt vorspielen muss. Und dann ist man ein bisschen durcheinander und so.
Nun braucht ihr nicht denken, dass ein Weltklasse-Cellist so ein Gefühl gar nicht mehr kennt. Aber natürlich hat ein Berufsmusiker wie Daniel Müller-Schott extrem viel Übung im Auftreten und ein Geheimrezept im Ärmel.
Ein guter Trick ist, dass man versucht, einfach für Leute zu spielen, die Musik lieben, und dann fällt es einem ein bisschen leichter, wenn man sich vorstellt, dass es nicht die Leute, die Fehler hören wollen, sondern dass die wirklich begeistert sind von der Musik an sich.
Daniel Müller-Schott spielt hier übrigens sein Lieblingsstück, das Cello-Konzert von Robert Schumann. Klar, dass die Leute begeistert sind, wenn es irgendwann so schön klingt. Und wie klingt es irgendwann mal bei Bartur? In ein paar Jahren will ich ihn unbedingt wieder besuchen und bei seinen Cello-Fortschritten belauschen. Hat Daniel Müller-Schott vielleicht noch einen heißen Tipp?
Ja, ich glaube, üben, 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 üben.
Das Cello, das Musikinstrument des Jahres. Ulrike Jährling hat zwei seiner großen Fans getroffen, Bartur und den berühmten Cellisten Daniel Müller-Schott. Falls ihr noch heute üben, üben, üben wollt, ab jetzt wäre Zeit, das war der Kakadu für heute. Morgen ist Kakadu-Quasseltag. Da kümmern wir uns um Schniefnasen, dicke Hälse und rote Punkte am Bauch. Mein Gast ist ein Kinderarzt. Er wird uns erklären, was in unserem Körper passiert, wenn wir krank sind. Warum man sich jetzt im Winter gerne mal eine Erkältung einfängt und wie wir uns am besten davor schützen können. Gleich kommt im Deutschlandfunk Kultur das Musikmagazin Tonart. Ich bin Tim und morgen wieder drin.
Hallo? Tigers Gummibären sind alle. Jetzt glaubt er, dass ich das war. Ein Fall für... Detektiv Kakadu! Herr Tiger, haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt?
Mann, jetzt frag nicht so dumm, Vogel. Ich habe einen Vogel gesehen, das ist doch klar.
Aha, dann ist unser Hauptverdächtiger ein Vogel.
Ach, ein Verdächtiger? Das warst du, Kakadu.
Vorsicht, Herr Tiger. Erheben Sie keine falschen Anschuldigungen, bevor nichts bewiesen ist. Wie sah der Dieb denn aus?
Oh Mann, er hatte Federn und Flügel, einen Schnabel und sah ganz genauso aus wie du.
Wie ich? Knobel, Knobel, denke, denke, denke. Jetzt ist alles klar. Ich habe einen Doppelgänger.
Auch das noch.